Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Rolando Villason.
Es ist unglaublich, hier in der Festspiele zu sein, auch als Regisseur. Das ist so ein Wow.
Rolando Villason, das ist ein Multitalent. 2005 eroberte er gemeinsam mit Annette Trepko das Salzburger Festspielpublikum. Der Tenor aus Mexiko gab den Alfredo in Giuseppe Verdis La Traviata unter der Regie von Willi Decker. Es dirigierte Carlo Rizzi. Seither ist er der Mozartstadt verbunden, als Intendant der Mozartwoche seit 2017, und seit er künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum ist, hat er auch Wurzeln in der Festspielstadt geschlagen. 2022 führte Regie für die Rossini-Oper Il Barbiere di Siviglia, die Inszenierung für die Pfingstfestspiele, geleitet von Cecilia Bartoli, war der Anlass, und von den Salzburger Festspielen wurde sie übernommen.
Die ganze Projekt ist geboren vor ein Jahr und ein halb. Ich machte die Mozartwoche in Streaming, weil wir konnten keine Publik haben. Und die Wiener Philharmoniker waren dabei mit Daniel Barenboim. Und ich habe gedacht, wir fragen dann Cecilia Bartoli für Chio mi scordi di te und noch eine Arie mit dem zu singen. Also ich rufe Cecilia, es war so ein Montag oder no, Freitag, ich rufe Cecilia und sage, Cecilia, ich wollte dich etwas fragen in der Name von der Mozartwoche, von der Wiener Philharmoniker, von Daniel Barenboim, von mich selbst und von Wolfgang Amadeus Mozart. Und sie sagt, also, ich kann nicht Nein sagen, genau. Würdest du bitte gerne mit Barenboim und der Wiener Philharmoniker, Chio mi scordi di te, und noch eine Arie? Ja, Rolando, ganz gerne. In welches Jahr ist das? Nächste Sonntag. Sagt, nein, das ist nicht wahr. Und ich, ja, wirklich. Ich erzähle warum, sage, okay, gib mir 40 Minuten. Nach 40 Minuten, kling, mache ich, Rolando, aber nur, wenn du Ja sagst zu etwas anderes. Was würdest du die Inszenierung von Barbiere di Siviglia machen nächstes Jahr? Nächstes Jahr, Cecilia, pff, wer hat Nein zu dir gesagt und deswegen fragst du mich? Sag, nein, nein, wirklich, wir hatten niemand und seit langem möchten wir ein Projekt. Gut, dann machen wir.
Herausgekommen ist dabei ein Feuerwerk der Emotionen. Die Vielfalt der fantastischen bis mysteriösen Eindrücke ist enorm. Die Sinne stoßen an die Kapazitätsgrenze. Die Antike mischt sich mit dem Biedermeier. Folklore spielt im urbanen Raum. Das Varieté der 1930er Jahre feiert ein Comeback. Und Hollywood lässt mit Woody Allens Film The Purple Rose of Cairo grüßen. Ein schrulliger Studioarbeiter führt wortlos, aber zauberhaft durch den Abend, spult die Filmrollen ab. Antonio ist sein Name. Ein Tagträumer ist er, der es liebt, sich sehnsuchtsvoll in alten Filmen zu verlieren. Carmen Zimmermanns und Roland Horvaths Filmsequenzen sowie Ramses Siegels und Christian Arsenis dramaturgisch-choreografische Arbeit sorgen für das nahtlose Verschmelzen der Ebenen und Perspektiven.
Also, ich hatte nur ein paar Tage ein Konzept zu bauen, ein Konzept zu haben, ein Team zu bauen, also die Leute einzuladen. Aber besonders, was mache ich mit diesem Meisterwerk? Und meine Frau erinnert sich, ich habe gesagt, 2 Tage, ich bin in diesem Zimmer, tschüss. Und ich war in diesem Zimmer mit dem Partitur, habe gedacht, was ich mache. Und die ganze Idee kommt von diesem Moment, wo wir waren, wo kein Publikum war in unseren Theatern, wo die ganze künstlerische Erfahrungen vom Theater, Konzerten, Opera waren in Screens, Streamings, genau was ich gemacht habe. Und ja, das war eine schöne Ersatzmöglichkeit, um weiter Kunst zu haben, aber nicht die echte Kunst, die echte Erfahrung, was es ist, Live-Musik zu erleben und zu fühlen. Und so in diesem Sinne hatte ich eine Idee, wie passt es jemand, die schaut in Screens und dann wie schaffe ich es, dass plötzlich ist live und diese Person liebt es und pam, pam, pam. Und dann am Ende kam die Idee, ich meine, ich liebe diesen Film, ich habe es gesehen, als ich so etwa 14, 15 Jahre alt war, La Rosa Purpura del Cairo von Woody Allen, wo Mia Farrow geht zum Cinema, schaut diesen Film und irgendwann, sie schaut es vielmals und jemand von dem Film dann sagt, du kommst immer, warte einen Moment. Und diese Person kommt raus von dem Film und da fängt an ein Abenteuer zwischen den beiden und in dem Film, die sagen, okay, wann kommst du zurück? Der Film kann nicht weitergehen, weil du da draußen bist und so weiter. Der Film ist natürlich sehr lustig und interessant. Und in diesem Sinne habe ich mich entschieden für dieses Konzept, wo ein Mann ist eine Repräsentation von uns, aber dieser Mann, der ist allein in diesem Warehouse in den 30er Jahren, so 20. Jahrhundert, also ein bisschen weit weg von uns. Ich liebe Nostalgie und Melancholie im Theater, aber auch eine Konnexion zu wer wir sind in der Hier und dem Jetzt ist auch wichtig. Und in diesem Sinne dann, dieser Mann findet sich in diesem Platz, liebt Cinema und irgendwann passiert, was passiert in diesem Film, die Rollen, die Charaktere von Il Barbiere di Saviglia fangen an, raus von verschiedenen Filmen zu kommen und er findet sich selbst in der Mitte von der Geschichte, wo alles passiert. Es kommt auch ein Moment, wo er wird rein in den Film und so die Abenteuer geht. Also es ist eine parallele Geschichte zu den 1:1 Geschichte von Barbiere di Saviglia, wo La Commedia dell'arte spielt eine große Rolle, wie in der Original Barbiere di Saviglia, aber La Commedia dell'arte ist unglaublich wichtig. Und auch deswegen in den 30er Jahren habe ich diese Film, diese Films, die sind black and white, wo natürlich Chaplin, Buster Keaton, Toto und Cantinflas und auch die große Zeit von der mexikanischen Cinema-Zeit ist dabei und präsent. Die hat zu tun auch mit dem Gefühl von Sevilla. Und die Komödie fängt an, Commedia dell'arte fängt an. Und ich hoffe auch, die Ideen, die da drinnen sind, passen viele musikalische, auch Charaktere, die kommen raus, die haben zu tun mit wann Barbiere war geschrieben und warum ist diese Rolle und auch ein Kommentar über Krieg und so weiter. Aber das ist nicht in den Gesicht von uns als Publikum, von uns vom Publikum, glaube ich. Und das ist, was ich wollte, wie in der Original, dass die tiefe Unterhaltung von diesem Meisterwerk durchkommt zu unserem Publikum, um dann diese Freude von Live-Musik zusammen zu erleben, wirklich in eine explosive, emotionelle Energie zusammenfeiern.
Sitzen dann begeisterte Italienerinnen und Italiener sowie Spanier und Spanierinnen im Publikum, ist das Fest der Sinne unendlich. Bravo-Rufe feuern Gigilia Bartoli ebenso an wie Alessandro Corbelli, Edgardo Rocha und die Mitglieder des Philharmonia-Chors Wien. Sie alle wurden ihren Rollen mehr als gerecht. Und das Orchester Les Musiciens de Brun Monaco gab Rossinis gewitzter Klangsprache eine großartige Leichtigkeit.
Ich glaube, man muss, was die Musik zeigt, man muss, dass es musikalisch ist, war lustig. Die kamen zu mir und sagen, was müssen wir schneiden von deinem Konzert? Und ich sage, das ist nicht meine Entscheidung. Was von der Musik bleibt oder ist weg? Das ist eine Tradition. Manchmal zweimal dieselbe Sache machen wir nur einmal, besonders in diesem Repertoire. Aber das gehört zu Gianluca, der Dirigent, die ist absolut fantastisch und eine große Companiero in diese Abenteuer. Und von den Sängern, das hat zu tun mit was bleibt und was geht. Ich folge nur. Ich kann nicht, ein Regisseur sollte nicht, von meiner Meinung, wenn er Hamlet sagt, sagen, ja, to be or not to be, jeder kennt das, wir nehmen es weg. Also es ist so geschrieben und in diesem Sinne, Rossini hat etwas komponiert. Und wenn du ein Konzept hast, du musst nicht die Originalmusik und den Werk adaptieren zu deinem Konzept, du musst dein Konzept adaptieren zu dieser Musik und zu diesem Werk. Und wenn das nicht passt, dein Konzept ist falsch. Dein Konzept geht nicht mit dieser Musik. Also ich habe schon 14 Inszenierungen gemacht und es ist immer so, man hat eine Idee, man versucht etwas neu zu sagen, aber nicht nur, weil man muss etwas neu. Für mich ist das ist nicht das Ziel. Es ist neu, weil man muss einen Kontakt, einen Dialog, eine Brücke bauen zwischen Bühne und unserem Publikum von heute.
Mit 39 Jahren hat Rolando Villazón das erste Mal Regie geführt. Damals war er ein gefeierter Tenor. Nach einer Operation an den Stimmbändern musste er seine Bühnenauftritte reduzieren. Jetzt führt er einmal pro Jahr Regie. Wer hat das Sagen? Die Partitur? Das, was der Komponist vorgab? Der Dirigent? Die Sänger? Der Regisseur? Welche Erfahrungen macht hier der Sänger Rolando Villazón als Regisseur?
Die Partitur ist nicht der Boss, die Partitur ist die Karte. Weil was wir alle machen am Ende, und ich glaube, jeder Komponist möchte, dass jeder das macht, you need to steal it. Du musst es, wie sagt man auf Deutsch? Rauben. Das ist, was die Künstler machen. Es ist erst, du bist ganz diszipliniert, du machst was, das oder da. Und dann, wenn du das gemacht hast, das, danke, jetzt gehört zu mir. Boah, jetzt ist meine, jetzt kommt es von meiner Seele, von meiner Kunst. Und das muss jeder, Dirigent, Regisseur und Darstellern, Sängern, Schauspielern machen. Also in Opera, der Boss, es ist ein Triumviratum. Es ist Sängern, Regie und Dirigent. Und es muss eine Einverständnis geben zwischen den drei. Meine Ideen als Regisseur werden nicht sein, ohne den Talent und die Vorstellung und die Verständnis. Ein Sänger versteht, was ich möchte und dann übersetzt mit, was der Sänger oder die Sängerin kann machen, in was es wird sein. Dasselbe, wenn hier die Richtung ist mit Energie und mit dies und der Dirigent hat eine Konzeption, das muss so ein langsames Tempo haben, das passt nicht. Wir müssen dann denken, warum sollte so oder so sein. Deswegen sage ich, mit Gianluca war fantastisch. Erster Tag war er in jeder Probe, sieht, was es ist, kommt auch mit Ideen. Und wir haben einen Traumcast von Kolleginnen und Kolleginnen, die alle nach dem Konzeptionsgespräch, der großartige Alessandro Corbelli kommt zu mir und sagt, sehr interessant, mal sehen, ob das funktioniert. Und am Ende, glücklicherweise war er ganz glücklich, die alle sind glücklich. Und ich kenne es als Sänger, du bist da, du hörst, was es ist, du nimmst die Information, du verstehst dieses Universum, die ist erzählt, diese neue Universum. Wenn die Regeln klar für mich, gerade probe ich mein erste Loge von Rheingold in Berlin und es ist ein komplett neues Universum, die Tscherniakow hat für das Projekt gedacht. Wenn die Regeln klar sind, dann kann ich reinbringen und okay, kann ich auch das machen, soll ich das machen und so weiter. Also Triumviratum ist es.
Was war die Motivation, Regie zu führen?
Als ich jung war, habe ich auch ein paar Theaterstücke geschrieben und habe ich selbst inszeniert. Ich habe inszeniert in meiner Schule als Amateur und in eine künstlerische Akademie, wo ich habe auch ein paar Szenen geschrieben und inszeniert. Das fand ich ganz toll. Aber natürlich, es gab nicht für mich als Ziel, Regisseur zu werden oder Intendant. Schreiben, ja. Von ganz jung, Literatur und Musik waren meine beide nicht nur Passionen, aber fast Heimaten, weil da wurde ich sicher fühlen und gut fühlen und finden Sachen, die ich habe nicht in meine Surroundings getroffen. Und in 2002, glaube ich, habe ich Bohème in Bregenz gesungen. Richard Jones war der Regisseur. Und ich habe angefangen, mit ihm zu sprechen und wir sind Freunde geworden. Und in Gesprächen und Ideen und so weiter, er hat mir gesagt, du solltest Regie machen. Ich sage, ich bin kein Regisseur, ich habe nichts gelernt. No, du brauchst ein Team, du hast Team, die wissen, was vom Licht zu machen und das. Ja, aber etwas musst du machen. Nein, ich finde dich ein kleiner Theater. Und er hat versucht, wirklich in England in einem kleinen Theater etwas für mich zu finden, so dass ich Regie mache. Ich habe immer gesagt, nein. Und dann, als ich zum ersten Mal Werther gesungen habe in Nice, war ich da und boah, ist das schwierig, diese letzte Szene, wo er macht, und dann du dauerst den ganzen letzten Akt und du stirbst nicht, aber du singst. Wie würde ich das als Regisseur machen? Ich habe eine ganze Konzeption und Idee von Werther gemacht. Ich habe das zu Alain Lancero, die war in dieser Zeit der Chef von Virgin Classics, wo ich habe meine Aufnahmen gemacht. Er ist noch heute von Warner Classics, der Intendant oder der Direktor. Und ich habe zu ihm erzählt, ich sagte, oh, weißt du, was ich wurde? Ich sagte, oh, das ist interessant. Du musst das machen. Oh, ich finde dich einen Termin mit Serge Dorny. Heute ist Serge Dorny der Intendant in München, Staatsoper. In dieser Zeit, er war der Intendant in Lyon. Wir hatten einen Café, ich habe alles erzählt und er hat gesagt, das machen wir. Und er hat mir geholfen, ich kannte niemanden, er hat gefunden den Lichtdesigner und der Bühnenbildner und so weiter. Und da war meine erste Produktion und so ist es gekommen. Es kam gleichzeitig in diese Zeit, wo ich hatte viel Zeit auch über eine Produktion zu denken oder ein Buch, weil da hatte ich meine Operation und ich sollte ein Jahr nicht singen. Und so, es war eine andere Fassung, um sozusagen andere Stimmen zu finden in mich selbst. Ich war sehr glücklich mit dieser Erfahrung. Die Kritiken waren sehr, sehr schlecht. Und ich dachte, das war's. Es gab ein paar, die waren gut, aber meistens waren wirklich schlecht. Obwohl, ich finde, es war eine gute Inszenierung, aber es war sehr Regietheater und sehr ambitios in dieser Richtung. Und ich dachte, das war's. Und dann Baden-Baden hat mich angerufen und hat gefragt, Elisir d'Amore zur Inszenierung. Und das war ein großes Erfolg. Und von da hat es richtig angefangen, einmal pro Jahr eine Produktion zu machen. Und es ist unglaublich, hier in der Festspiele zu sein, auch als Regisseur. Und in ein paar Jahren gehe ich zur Metropolitan Opera. Und also es ist so ein Wow.
Als Autor vermittelt Rolando Villazón selbst Wow-Erlebnisse. Sein Buch mit dem Titel Mozart fährt Fahrrad war ein Spiegel-Bestseller. In diesem Buch aber spielt keineswegs nur Mozart eine große Rolle, sondern viele Salzburgerinnen und Salzburger spiegeln die Erfahrungen von Rolando Villazón in der Stadt an der Salzach.
Natürlich, das kommt viel von Erfahrung. Ja, aber damit sage ich nicht. Ich hatte die Freude, natürlich mit vielen wunderbaren Regisseuren zu arbeiten. Und das ist, was ich sage immer zu meinen Regisseuren. Ich sage, ich habe so einen Advantage, Vorteil zu euch alle, dass ich bin der einzige Regisseur, die von alle guten Regisseuren höre, die ich schaue, den anderen Regisseuren, wie die arbeiten, was die fragen, wie die bereit sind oder nicht, die die Szenen machen. Und ich habe viel gelernt von alle die wunderbaren Regisseuren und auch von alle die nicht so wunderbar waren. Und das hilft als Regisseur und das hilft natürlich, wenn man schreibt.
Sänger, Regisseur, Autor und Klinikclown. Wann hat der Star Zeit für seine Familie?
Das war immer natürlich sehr wichtig für mich. Ich habe seit vielen Jahren zu dem Management gesagt, ich brauche 150 freie Tage. Und ist es die größte Erfolg in meinem Leben, ist eine wunderbare Beziehung zu meiner Familie zu haben. Keine meiner Kinder, die sind heute junge Männer, 20 Jahre alt und 18 Jahre alt. Und wir sind ganz nah und wir haben immer die Zeit gefunden, zusammen zu sein, zusammen zu spielen, zusammen Geschichten zu erzählen und zu hören, was wir alle sagen. Und wir finden noch diese Zeit. Also diese 150 Tage waren, wenn ich eine ganz super, wunderbare Projekte kam und da gab nicht mehr, 150 Tage waren schon Limit. Dann dieses Projekt war raus und ich machte es nicht. Ich habe nur ein bisschen, 4 Tage okay, aber nicht viele. Und ich habe nicht gezählt den Tagen zwischen Vorstellungen. Ich erinnere mich, ich sage nicht Namen, aber es gibt Kollegen, ich habe ein Interview gelesen vor vielen Jahren, meine Kinder waren ganz klein. Er hat gesagt, ich habe mein Kind gesehen, die war geboren und plötzlich war dieses Kind 18 Jahre alt. Inzwischen machte ich eine Karriere. Ich wusste nicht, was ist passiert. So sagt, das wird nie zu mir und meinen Kindern passieren. Das und das, für das bin ich verantwortlich. Mein anderer Kollege hat gesagt, ich bin 23 Tage zu Hause. Das ist, was ich bin. Glücklicherweise haben wir geschafft. Einer meiner Söhne studiert jetzt Philosophie und ist in England. Die andere geht weg dieses Jahr auch nach England und studiert Fashion Design. Jetzt sind wir auf Englisch, sagt man, Empty Nesters, meine Frau und ich. Und ich freue mich auch über diese neue Zeit ohne unsere Kinder. Aber es ist ganz schön, zum Beispiel, der weggegangen ist, kommt immer zurück, wenn Zeit geht. Und wie gesagt, wir finden Zeit in New York, wir waren zusammen. Also Familie ist auch, alle diese, was Sie sagen, ist eine von den Hütten von den Schizophrenik. Familienmann zu sein, ein Mann für meine Frau zu sein, ein Freund für meine Freunde zu sein, ein Vater für meine Kinder zu sein und auch Zeit für mich ich liebe auch allein zu sein. Ich liebe Zeit für mich selbst zu finden. Ich habe nichts zu tun mit was ich mache professionell und was ich finde in der Welt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich finde alle diese Momente in den Tag und trotzdem habe ich Zeit, 8 Stunden zu schlafen.
Rolando Villazón, anlässlich der Aufführung der Rossini-Oper Il Barbiere di Siviglia bei den Salzburger Festspielen, auf Einladung der Freunde der Salzburger Festspiele.
Ich habe verschiedene Hüte, ich bin schizophrenik.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.